Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als Predigtext ist uns für heute ein Wort aus dem Propheten Jesaja gegeben. Ich lese aus dem 25. Kapitel die Verse 6 bis 9. Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Himmlischer Vater, wir danken dir für die frohe Botschaft von Ostern. Bitte mach, dass dieses Evangelium heute stark wird unter uns. Tröste uns, richte uns auf, schenke uns Mut, stärke unsere Hoffnung, entzünde unsere Liebe. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, zunächst erstmal zum Einstieg eine grundsätzliche Frage im Hinblick auf unseren Text. Wann, meint ihr, spielt das, diese Szene, von der wir gerade gehört haben? Wann spielt sich das ab? Diese Vision, die der Prophet Jesaja mehrere hundert Jahre vor Christus hatte. Wann spielt sich das ab? Ich meine, es gibt darauf zwei grundsätzlich verschiedene Antwortmöglichkeiten und die wollen wir heute nacheinander miteinander bedenken. Die erste Antwortmöglichkeit wäre, diese geschilderte Szene spielt irgendwann in der Zukunft. Nach dem jüngsten Tag. Wir Christen glauben ja, dass eines Tages Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Dass dazu die Toten auferstehen werden, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dass Gott nach diesem endzeitlichen Gericht, das er dann halten wird, die Schöpfung vollenden wird. Und unser Text vom Propheten Jesaja wäre dann eine prophetisch-visionäre Schau dieser vollendeten Welt. So wie es am Ende sein wird, wenn Gott alles ans Ziel geführt hat. Schauen wir jetzt einmal genauer in den Text hinein und denken das einmal durch. Wenn das so wäre, wenn dieser Text die Zukunft nach dem jüngsten Tag, Gottes vollendete Schöpfung beschreiben würde, was würde uns dieser Text dann sagen? Da ist ja zunächst einmal von einem großen Festessen die Rede, das Gott der Herr geben wird. Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Der Speiseplan wirkt auf uns vielleicht etwas eigentümlich, nicht wirklich cholesterinbewusst, aber man muss sich klar machen, damals war das der Inbegriff eben eines guten, eines Festmahls. Fette Speisen gab es nicht so oft, das war etwas Besonderes, etwas ganz Herrliches, was den Königen oder ganz besonderen Anlässen vorbehalten. Und wenn dieser Text in der Zukunft spielt, dann ist das eine Vision, die wir an verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder hören, nämlich die, dass das Zusammensein von Gott mit den Menschen in der vollendeten Welt nach der Auferstehung der Toten einem großen Fest- und Freudenmahl gleichen wird. Manchmal ist auch von einem Hochzeitsmahl die Rede. So wie man sich freut bei einem Festmahl, so wie man Glück empfindet im Kreise der Lieben bei einem gut gedeckten Tisch, bei einem hervorragenden Glas Wein, so wird das Glück sein, das man in Gottes Gegenwart empfindet. Ein Bild für die reichhaltige Freude, die in der ewigen Gegenwart Gottes herrschen wird. Apropos Gegenwart Gottes, hiervon ist in der Vision ja auch explizit die Rede. Und er wird von diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Hiermit ist gemeint, dass die jetzt noch bestehende prinzipielle Trennung zwischen Gott und den Menschen nach Vollendung der Schöpfung aufgehoben sein wird. Gott und Mensch werden miteinander Gemeinschaft haben, unmittelbare Gemeinschaft. Wir werden Gott schauen. Das ist hiermit gemeint. Es ist wie wenn ein Vorhang, eine Decke von unseren Gesichtern weggenommen ist und wir plötzlich Gott von Angesicht zu Angesicht schauen können, was jetzt völlig unmöglich ist. Und mit dieser Gegenwart Gottes geht auch eine tiefgreifende Transformation der Welt einher. Die noch aktuellen Verhältnisse werden ganz grundlegend geändert. Da heißt es, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Das ist vielleicht der inhaltliche Kern dieser Vision und es ist ja auch ein viel zitiertes Bibelwort. Der Herr wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern. Was für ein schönes Bild. Leid und Tod werden aufhören zu existieren. Alles wird ans Ziel kommen. Diejenigen, die jetzt noch traurig, gebrochen, unvollkommen sind, die werden erleben nach dem jüngsten Tag in Gottes vollendeter Welt, was es bedeutet, selbst vollendet zu sein. Was jetzt unvorstellbar ist, wird dann wahr werden. Eine Welt ohne Leid und Tod, ohne Trauer und Tränen. Ja, und angesichts dieser Verheißung ist es dann natürlich kein Wunder, dass die Vision fortfährt und den großen Jubel beschreibt, der in dieser vollendeten Welt herrschen wird. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Leben und Freude, Jubel und Anbetung in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Das wird charakteristisch sein für die Existenz in der vollendeten Welt nach dem jüngsten Tag. Soweit unser erster Durchgang durch diesen Jesaja-Text. So könnte man ihn interpretieren, wenn die erste Antwortmöglichkeit wahr wäre, wenn diese Szene, die hier geschildert wird, tatsächlich die Zukunft beschreibt, die Zukunft der vollendeten Welt nach dem jüngsten Tag. Wir hätten es also in diesem Fall mit einer großartigen Zukunftsvision zu tun, die uns Hoffnung macht, die uns den Mund wässrig machen soll auf das, was noch kommt. Es gibt allerdings noch eine zweite Möglichkeit, wie man diesen Text verstehen kann. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wann spielt sich die geschilderte Szene ab? Eine Möglichkeit wäre also in der Zukunft nach dem jüngsten Tage. Die zweite Antwortmöglichkeit wäre allerdings, diese Vision beschreibt den Zustand nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu von den Toten. In diesem Fall würde also der Jesaja-Text aus unserer Perspektive nicht die Zukunft beschreiben, sondern unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart. Das ist jetzt vielleicht erstmal angesichts der Stärke dieser Vision eine etwas merkwürdige Vorstellung, aber lasst uns doch noch einmal durch den Text gehen und prüfen, ob auch diese Interpretation Sinn ergibt. Was wäre nun mit diesem Festmahl gemeint, von dem Jesaja schreibt? Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Richtig, da war doch etwas. Vor Ostern kommt der Gründonnerstag. Gott, der Herr, stiftet tatsächlich ein Mahl auf dem Berg, auf dem Zion in Jerusalem. Ein Mahl, das in aller Welt gefeiert wird, ein Mahl, das auch wir gleich heute hier miteinander feiern werden. Nämlich das heilige Abendmahl. Das könnte auch sein, dass Jesaja das gemeint hat mit seiner Vision. Durch die Ereignisse rund um Ostern sind wir Teil einer großen Kultusgemeinschaft geworden. Wir haben Brüder und Schwestern in allen Ländern und gemeinsam feiern wir das Abendmahl. Wir haben Teil am Leib Christi, wir nehmen Teil an dieser großen Tischgemeinschaft, die Jesaja hier beschreibt. Und dazu passt auch der nächste Vers unseres Textes. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Auch das hat sich doch an Ostern erfüllt, oder? Bis dahin hatte Gott sich fast ausschließlich dem Volk Israel, seinem erwählten Volk, offenbart. Nach Ostern, durch Ostern hingegen, weitet sich der Zugang zu Gott in Jesus Christus aus. Auch wir, die Völker, die Heiden, auch wir haben nun Zugang durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott. Und durch Christus ist uns damit eine Gotteserkenntnis geschenkt, von der vorangegangene Generationen nur träumen konnten. Gott so zu kennen, wie wir ihn in Jesus kennen, das war etwas, was einigen wenigen prophetischen Gestalten wie Jesaja zuteil wurde. Und jetzt ist es gewissermaßen demokratisiert worden. Die Decke ist von den Angesichtern der Völker weggenommen worden, durch Ostern. Aber am problematischsten, wenn wir die Vision des Jesaja so interpretieren, wenn wir sie auf Ostern anwenden, ist vielleicht der folgende Satz. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Nun ja, dass also seit Ostern, seit dem Jahr 30 ungefähr unserer Zeitrechnung, die Tränen von allen Angesichtern abgewischt wären, das kann man nun nicht wirklich behaupten, oder? Tod und Trauer sind auch nach Ostern noch bittere Realität, und zwar auch für uns Christen. Und doch hat sich nicht etwas grundlegend geändert durch Ostern? Ja, noch leiden wir an allem Möglichen, an Tod, an Vergänglichkeit, an Krankheit, an Unglück, an Trauer. Aber doch steht seit Ostern das alles doch in einem anderen Licht. Weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Und das verändert im Grunde doch alles. Das ist eine begründete Hoffnung, die unser Leben im Hier und Jetzt auch schon verändert. Ja, wir trauern. Aber diese Trauer stößt uns nicht in eine unüberwindbare Tiefe, sondern wir sind aufgefangen in dieser Hoffnung, dass uns das zuteil wird und unseren Lieben das zuteil werden wird, was Jesus vorgemacht hat, nämlich die Auferstehung von den Toten. Und diese Hoffnung ist ein wirksames Gegenmittel gegen so manche Träne. Also können wir schon sagen, dass sich auch in dieser Hinsicht die Prophezeiung des Jesaja doch zumindest stückweise bereits erfüllt hat. Bleibt noch der letzte Satz aus der großen Jesaja-Vision. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Nun, ich finde, man kann diese Worte durchaus auch als Osterjubel verstehen. Viele Generationen vor uns, vor Jesus, haben auf den Messias gehofft. Und in Jesus hat sich ihre Hoffnung erfüllt. Und zwar an Ostern, nachdem es erst einmal so aussah, als würde dieser Jesus wie viele andere vor ihm und nach ihm scheitern. Nein, Ostern bedeutet doch, dass sich die Hoffnung der Menschheit auf Gottes Eingreifen in die Geschichte, auf sein erlösendes Handeln, dass sich diese Hoffnung erfüllt hat. Und diese Erfahrung der Auferstehung Jesu, die mündet eben in einen Lobpreis, der bis auf den heutigen Tag in allen Ländern erschallt. Und der auch heute hier bei uns erschallt, der Osterjubel. Der Herr ist auferstanden, das ist der Herr, auf den wir hofften. Soweit unser zweiter Durchgang durch diesen Jesaja-Text. Wann spielt sich also die Szene ab, die hier geschildert wird? Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten kennengelernt. Es könnte entweder sein, dass sich diese Vision auf, aus unserer Perspektive, eine mehr oder weniger ferne Zukunft bezieht, auf die Vollendung der Welt nach dem jüngsten Tag. Es könnte aber auch sein, dass sich diese Vision des Jesaja aus unserer Perspektive auf die Vergangenheit und die Gegenwart bezieht, nämlich auf die Welt, wie sie nach Ostern ist. Welche Antwort ist nun die richtige? Ich meine, wir müssen uns da gar nicht entscheiden. Es ist oft so bei prophetischen Worten, dass sie eine Mehrdeutigkeit haben, dass sie Interpretationen zulassen, die komplementär zueinander sind und gerade damit die Wirklichkeit in ihrer Gänze erschließen. Und damit ergibt sich für uns heute am Ostermontag eine, ja, ich würde sagen, ganz grundlegend wichtige Gesamtaussage. Wir feiern heute die Auferstehung Jesu von den Toten. Und damit verbunden ist die Hoffnung, die begründete Hoffnung, dass auch wir einmal auferstehen werden von den Toten. Jesus lebt und wir werden auch leben. Die Auferstehung und das ewige Leben, auf das wir hoffen, ist also zunächst einmal eine zukünftige Angelegenheit. Noch ist es nicht so weit. Noch sind wir und die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Doch Gott wird diese Welt einmal vollenden, denn er hat es gesagt, wie Jesaja schreibt. Und zugleich haben wir diese Hoffnung und diese göttliche Zusage ja bereits jetzt. Wir haben bereits jetzt eine Beziehung zu Jesus Christus. Wir haben bereits jetzt Anteil am Kreuz und an seiner Auferstehung. Und das verändert doch alles, schon im Hier und Jetzt. Liebe Gemeinde, ich finde, das ist in Wahrheit die frohe Botschaft des Osterfestes, das Osterevangelium. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Deshalb haben wir schon hier und jetzt das ewige Leben, das dann einmal einmünden wird in die allgemeine Auferstehung der Toten und in die himmlische Gegenwart Gottes. Das ewige Leben ist beides: begründete Hoffnung für die Zukunft und freudige Realität in der Gegenwart. Darum lasst uns einstimmen mit der gesamten Christenheit in den Osterjubel und bekennen: Der Herr ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.